HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Sie tragen sogenannte Wearables, also Minicomputer am Körper, wie ein Fitnessarmband oder eine Smartwatch, die ständig Körperdaten erfassen und messen. Alte Menschen, um ihr Leben selbstbestimmter zu machen, und Jüngere, um ihr Leben zu optimieren. Doch wohin gehen diese Datenmengen, die von Apps ausgewertet werden? Arbeitgeber, Versicherungen und Krankenkassen interessieren sich für diese hochsensiblen Daten. Wird der Mensch zukünftig nur noch auf Zahlen reduziert? Welche Auswirkungen hat das? Rita Homfeld hat sich für Camino in HR2 Kultur über Big Data und den Umgang mit Körperdaten informiert. Ihre Sendung trägt den Titel »Der vermessene Mensch«.
Diese Fitnessarmbänder, die geben mir auch nur Tipps. Also es ist ja nicht, dass ich sie unbedingt umsetzen muss. Sie geben mir einfach die Möglichkeit und sagen mir, Mensch, da könntest du noch was besser machen, wenn ich das selber will.
Das ist kein Geheimnis, aber man will ja nicht, dass das in irgendwelchen großen Datencentern dann gespeichert ist, wie viele Treppen ich wohin gelaufen bin. Ich weiß nicht, was alles übertragen wird, Blutdruck und Herzfrequenz. Also das finde ich einfach problematisch.
Die Kontrolle kommt über die Hintertür. Es läuft nicht über eine disziplinierende Kontrolle, sondern sie werden durch eine bestimmte Gesundheitssemantik, einen bestimmten Versprechen letztendlich dazu verführt, im Grunde diese Daten auch freiwillig preiszugeben, ohne dass sie sich immer bewusst sind, wer dann damit etwas macht und was ihnen da genau versprochen wird.
Es entsteht so eine vermessene Person, den man auch den Datenzwilling nennen kann. Wie diese Daten kombiniert sind und wie ich sozusagen in diesem Bild aussehe, das weiß ich nicht. Das Fremdbild, das sozusagen durch die Daten entsteht, könnte vollkommen anders sein als mein Selbstbild. Und da sind zwei, jetzt sage ich mal, ethische Probleme drin.
Die Technik an sich ist nicht neu. Sensoren findet man reichlich in unserer Umgebung. Rauchmelder, Bewegungsmelder oder die automatische Herdabschaltung sind Beispiele dafür. Sie machen den Wohnraum von alten Menschen sicherer und ermöglichen ihnen ein weitgehend selbstständiges Leben. Fachleute sprechen von altersgerechten Assistenzsystemen, zu denen auch sogenannte Wearables gehören. Hier rückt die Sensorentechnik den Menschen sprichwörtlich auf den Leib, zeichnet Vitaldaten wie Puls und Blutdruck auf und löst bei Abweichung vom Normwert Interventionen aus. Doch was der Sicherheit dient, ist ambivalent zu sehen, so der Ethiker Arne Manzeschke.
Weil diese Form der Sicherung, sage ich mal, immer auch einen Charakter notwendigerweise der Beaufsichtigung, der Überwachung haben muss. Anders kann man diese Sicherheit eben nicht herstellen. Wie weit jetzt hier Sicherheit und Freiheit gegeneinander eingetauscht werden, ist ja nicht nur eine Fragestellung, die wir im Bereich von alten Menschen haben. Die haben wir auch im weiteren politischen Bereich, wo die Frage nach Sicherheit und Überwachung, nach Freiheit ja auch verhandelt wird.
Wo sind da die Grenzen? Wo hört die Freiheit auf? Wo fängt die Überwachung an? Fragen, die nicht pauschal zu beantworten sind, sagt der Ethiker vom Institut Technik, Theologie, Naturwissenschaften, kurz TTN. Er hat eine Studie über altersgerechte Assistenzsysteme verfasst und dabei festgestellt,
dass nämlich die Leute, die sich von diesen Sicherheitssystemen einen persönlichen Nutzen versprechen, sehr schnell bereit sind, beispielsweise ihre persönlichen Freiheiten dranzugeben. Dass sie sagen, okay, ich fühle mich sicher, wenn meine bürgerliche Freiheit, mein informationelles Selbstbestimmungsrecht oder andere Sachen dabei perdu sind, macht ja nichts. Das ist die individuelle Perspektive, die sehr stark vom eigenen Nutzen bestimmt ist.
Doch wissen diese Menschen, auf was sie sich bei diesen Technologien einlassen, wo ihre Körperdaten nicht nur gemessen, sondern auch übertragen und untereinander vernetzt werden? Sensorik wird dadurch auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil die Dimension eine ganz andere ist und Datenbanken dranhängen, die verschiedene Ergebnisse zu Algorithmen verknüpfen. Soziologe Willi Viehhöfer vom Institut TTN gibt zu bedenken,
Oft wird über diese Technologien geredet, ohne tatsächlich am Ende über den Menschen oder über die Menschen, die dort involviert sind, zu reden. Das heißt, wenn solche Technologien tatsächlich da großflächig in einem Smart Home für ältere Leute eingebaut werden und dann auch genutzt werden, dann muss man dann auch sagen, wer ist denn da eigentlich involviert? Ist es der Arzt, ist es der Pförtner oder der Hauswart und das Callcenter, der Pflegedienst, das Krankenhaus und auch zum Beispiel Krankenversicherungen, die mögliche Adressaten von solchen Daten sind.
Wearables messen sensible Körperdaten. Jüngere Menschen tragen freiwillig Fitnessarmbänder oder Smartwatches, die die Daten erheben. Ausgewertet werden sie dann mit Hilfe einer Fitness-App, die ihnen beispielsweise grafisch anzeigt, wie gut sie geschlafen haben, ob sie sich genügend bewegt haben oder wie hoch ihr Kalorienverbrauch war. Anhand dieser Ergebnisse optimieren die sogenannten Selbstvermesser ihr Leben. Michael ist fasziniert von dieser Technik. Früher ist der 32-Jährige mit einem Brustgurt gelaufen, der die Herzfrequenz misst, und mit einer Armbanduhr, die ihm aufzeigt, ob er in seiner optimalen Zone läuft. Heute braucht er diese technische Ausstattung nicht mehr. Das Smartphone mit der entsprechenden App genügt.
Heute nehme ich hauptsächlich mein iPhone mit und zeichne mir einfach nur die Strecke auf und die Geschwindigkeit, damit ich ungefähr weiß, was ich gelaufen bin. Und dadurch habe ich dann einfach auch so einen kleinen Ansporn, weil ich einfach sehe, okay, ich bin die Woche schon 20 oder 30 Kilometer gelaufen und das macht doch einen Reiz aus. Zum anderen ist es natürlich auch schön, wenn man läuft, um abzunehmen, wenn man sieht, okay, ungefähr so und so viel Kalorien habe ich verbraucht, wenn man dann auch sehen kann, das habe ich heute gegessen, so viel habe ich verbraucht, ah ja, liege ich in der super Zone, perfekt.
Michael liegt im Trend des digitalen Zeitalters. Er lässt sich durch die gewonnenen Zahlen seines Smartphones motivieren und lenken. Nach ihnen richtet er sein Handeln und sein Wohlbefinden aus. Der Philosoph René Descartes prägte den Satz: Ich denke, also bin ich. Heute würde man vielleicht formulieren: Ich messe, also bin ich, weil sich Menschen immer mehr über Zahlen und Normwerte definieren. Laut Umfrage des IT-Verbands Bitkom nutzt etwa jeder 8. über 14-Jährige einen Fitness-Tracker. Wearables sind nicht nur angesagt, Studien gehen von einem hohen Marktpotenzial dieser Produkte in den kommenden Jahren aus. Sich an Zahlen zu orientieren, scheint Menschen das Gefühl zu geben, Kontrolle über ihr Leben zu haben, das in unserer Welt immer komplexer und komplizierter wird. Doch wie selbstbestimmt ist man noch, wenn man ständig danach strebt, Normwerte zu erreichen? Sind wir wirklich heil und gesund, wenn wir einem bestimmten Normbild entsprechen? Theologin Johanna Haberer hat daran ihre Zweifel.
Wir normieren uns ständig. Also wir wissen genau, wie viel wir wiegen dürfen. Wir wissen genau, wie viele Schritte wir am Tag gehen müssen. Wie viel Zeit kostet es eigentlich, der Norm zu entsprechen? Was passiert da in meinem Gehirn? Was passiert nicht mehr? Welche guten Gedanken gehen mir leider flöten, weil ich ständig damit beschäftigt bin, auf irgendeine Uhr zu schauen? Das heißt, ich versuche mich ständig irgendwie, ich sage jetzt mal als Theologin, mich selbst zu erlösen, indem ich mich einer bestimmten Norm anpasse und fokussiere mich darauf, und das nimmt einem die Freiheit. Ich freue mich schon auf die wunderbaren Nachrichten, wenn es heißt, einer hat 10 Jahre lang nach seiner Apple-Uhr gelebt und ist plötzlich, keiner versteht's, umgefallen und war tot. Dabei hatte er die besten Werte. Ja? Also das heißt, es geht einem auch der Instinkt für sich selbst verloren. Es geht einem das Gefühl, dass ich überhaupt in mich hineinhöre, verloren.
Laufen war für den Soziologen Willi Viehhöfer immer eine Kraftquelle in unserer beschleunigten Gesellschaft. Es brachte Abstand zum Alltag, der Kopf konnte abschalten. Es gab nur noch den Fluss der Bewegung und natürlich die körperliche Anstrengung. Als er einen Selbstversuch startete, sein Smartphone einschaltete, die App aktivierte und loslief, merkte er, dass es mit der Ruhe schnell vorbei war.
Sie sind dann gar nicht mehr auf den Lauf in dem Sinne konzentriert und verlieren sich da irgendwann drin, sondern sie gucken dauernd auf das Ding, ja, wo stehe ich denn jetzt gerade, wie viele Schritte habe ich?
Er ist überrascht, wie sehr ihn die Technik vom entspannten Laufen abhält. Quantified Self heißt diese Vermessung des Menschen mit Wearables und Apps, die viele in den Bann gezogen hat. das Ich in Daten fasziniert.
Es ist schon interessant, dass es tatsächlich so ein bisschen etwas auslöst, dass man sagt, ah, so wenig Schritte habe ich heute gemacht. Und dass das genau dazu führt, dass man möglicherweise auch sein Alltagshandeln ein bisschen danach ausrichtet. Insofern ist das, dass so ein Wearable unter Umständen auch eine Wirkung erzielt. Eine Triebfeder ist ja, was immer wieder genannt wird, diese sogenannte Quantified Self-Szene. Also Personen, also sie haben einmal ein Interesse an diesen neuen Technologien auf, die zu benutzen. Und natürlich, dass sie dann sagen, ja, das ist ganz interessant, dass man ein Instrument hat, was eine ganze Reihe von Daten übermittelt, mir selber bestimmte Informationen gibt. Es ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass zunehmend Methoden wissenschaftlicher Datenerhebung in einer popularisierten Form immer tiefer in den Alltag eindringen.
Ratgeber ist hier weder der Arzt noch das Gewissen, sondern das Smartphone. Es suggeriert den Menschen Objektivität. Zahlen machen vergleichbar und verleiten in unserer Leistungsgesellschaft zu noch mehr Wettstreit. Stark, fit, leistungsfähig und gesund lautet die Maxime. Wer da mithalten will, sieht sich plötzlich genötigt, sein Leben zu optimieren. Doch wie zuverlässig sind diese Daten überhaupt? Beim Selbstversuch merkte Willi Viehhöfer, dass die Gesundheits-App, je nachdem wie er sich bewegt, einen Schritt zählt, obwohl er gar keinen gemacht hat und umgekehrt. Kurz gesagt, die Erfassung ist nicht ganz exakt. Trotz dieser Fehlertoleranz sind die Daten schon heute interessant für Arbeitgeber und Versicherungen. Das Versprechen der Firmen, die diese Geräte anbieten, steht: Kontrolle und Optimierung des Selbst. Ethiker Arne Mazeschke vom Institut TTN.
Gleichzeitig befindet sich das immer noch in so einem Experimentalstadium. Man weiß nicht, wie gut es wirklich funktioniert und wie weit es reicht. Aber es reicht zumindest so weit, dass momentan auch Versicherungen damit experimentieren und sagen, gebt uns mal bitte eure Daten. Wenn ihr das tut, dann kriegt ihr von uns auch einen Rabatt. Und das sind natürlich die Dinge, wo es dann auch wieder in den Bereich des Politischen hineinspielt und ich sage mal auch die bürgerlichen Rechte, Gleichbehandlung aller beispielsweise betrifft. Dass wir sagen können, okay, momentan ist es noch ein Bonussystem für Freiwillige, wann aber kippt es in ein Zwangssystem für alle um?
Der Versicherungskonzern Generali will schon bald mit dem Vitality-Programm starten und gesundheitsbewusstes Verhalten seiner Kunden mit einer App auswerten und belohnen. Andere Versicherer wie Allianz und AXA arbeiten auch an Tracking-Projekten. Selbst die gesetzliche Krankenkasse AOK Nordost experimentiert mit der Tracking-Technik. Sie bezuschusst Wearables und stellt dazu auch eine entsprechende App zur Verfügung. Aktuell prüfen weitere Krankenkassen, ob sie ähnliche Angebote einführen sollen. Gesundheitsdaten sind wertvoll und das macht sie so brisant. Leiten solche Beispiele ein Ende unserer Solidaritätsgemeinschaft ein? Johanna Haberer, Professorin für evangelische Theologie an der Universität Erlangen, beschäftigt sich schon lange mit der schönen neuen Datenwelt.
In dem Augenblick, wo dann Leute anfangen und zu sagen, ich brauche aber die Versicherung, wenn ich kriege erlassen 10 Euro im Monat von der Versicherung, wenn ich meine Gesundheitsdaten abgebe. Und dann wird es nicht nur Gewinner und Verlierer geben, sondern es wird das ganze System infrage gestellt. Es werden nämlich dann die Gesunden weniger zahlen und die, die krank sind, müssen dazu noch mehr zahlen. Und die, die ihre Daten nicht weggeben, werden dann durch hohe Preise weiter bestraft. Die, die sagen, ich will das nicht, die werden zunächst einmal dafür zahlen müssen, dass sie ihre Daten für sich behalten.
Denn jeder, der seine Daten nicht freiwillig hergibt, macht sich verdächtig. Er habe etwas zu verbergen, sonst würde er ja seine Daten zugänglich machen. Ein Paradigmenwechsel. Plötzlich drehen sich die Datenschutzbestimmungen ins Gegenteil. Es ist nicht mehr der Datensammler, etwa der Versicherer, der für die Daten bezahlt, die er von einem bekommt, sondern der Versicherte, der dafür zahlt, dass der Versicherer die Daten nicht erhält.
Wir haben eine Datenschutzbestimmung in Deutschland 1983 bekommen, in der steht zu Deutsch, ich muss wissen, was andere über mich wissen. Und was jetzt zurzeit passiert, ist, dass sich das vollkommen umdreht, dass einem suggeriert wird, wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du mir doch die Daten geben. Und ich zahle dir auch noch ein bisschen einen Bonus, du musst nicht so viel zahlen, wie der, der seine Daten nicht hergibt. Also, auf der einen Seite drehen sich unsere Vorstellungen von Privatsphäre und Datenschutz vollständig um und damit verbunden wird es eine Entsolidarisierung der Gemeinschaft der Versicherten geben. Das ist die Zukunft. Es ist nur etwas weiter gedacht, aber die Tendenz, die ist so.
In den USA sind Wearables schon längst in die Arbeitswelt eingezogen. So hat beispielsweise der Ölkonzern BP fast 25.000 Fitnessarmbänder an die Arbeitnehmer verteilt und belohnt gesundheitsbewusstes Verhalten. Die Manipulation durch Fremdbestimmung kommt freundlich, unterstützend und wohlwollend daher. Das macht sie so schwer angreifbar, denn die Arbeitgeber sind getragen von Fürsorge für ihre Mitarbeiter, nicht von einem Kontrollbedürfnis. Doch wie nah liegen hier Fürsorge und Kontrolle im Sinne der Effizienzsteigerung in einem Unternehmen beieinander? Das ist ein Diskurs, der kritisch dekonstruiert werden müsste, meint Ethiker Arne Manzeschke.
Es ist ja kein hartes Kontrollregime, so wie wir das aus alten Zeiten der Tyrannen und Ähnlichem kennen, wo mit physischer Gewalt gedroht wird, sondern wo einem ja ein Nutzen versprochen wird, für etwas, was uns scheinbar nichts kostet. Weil die Daten, mein Puls läuft doch sowieso. Ob die den jetzt auch noch mitschreiben, ist doch eigentlich egal. Und ich glaube, da ist der heikle Punkt, dass wir in eine Situation gekommen, in der wir nicht verstehen, wie das Spiel über weiten Strecken tatsächlich läuft. Dass wir scheinbar etwas umsonst bekommen, nämlich irgendwelche Leistungen, und dafür doch offenbar gar nichts weiter tun müssen, als nur unsere Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne zu kapieren, dass diese Daten heute die Währung ist, in der man bezahlt. Und dass das sehr kapitalträchtig ist, diese Daten. Sprich, dass ich also auch sehr teuer bezahle.
Das machen sich viele nicht klar. Dabei sollten wir es besser wissen.
Spätestens seit Edward Snowden müsste uns klar sein, dass der Umgang mit Daten, die ja immer etwas von uns selbst darstellen, abbilden, dass das bedachter gehandhabt werden müsste, wenn man so etwas wie Selbstbestimmung im ursprünglichen Sinne noch handhaben will. Denn in dem Maße, in dem ich meine Daten aus der Hand gebe, gebe ich in dieser Datengesellschaft eben auch etwas von mir selbst weg und verliere die Kontrolle darüber und verliere auch so etwas wie Selbstbestimmung darüber. Das scheint mir ein eminent kritischer Punkt zu sein, über den momentan aber auch deswegen nicht diskutiert wird, weil die Leute es nicht spüren. Das ist so ein bisschen wie mit Radioaktivität. Das tut ja nicht weh.
Die Gefahr scheint weit weg. Sie ist abstrakt, nicht konkret und damit schwer einzuschätzen und begreifbar. Darum zählt, wie für Michael, der momentane Nutzen, weil der in greifbarer Nähe und dadurch unmittelbar spürbar ist.
Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, lieber gebe ich gar keine Daten preis, weil wer weiß, wie die später verwendet werden. Ich stehe auf dem Standpunkt, es muss halt der Nutzen für mich überwiegen. Und wenn diese Armbänder sehr gut funktionieren und mir dadurch helfen, dass ich vielleicht nur einmal statt zweimal im Jahr krank bin, weil ich einfach schon im Vorhinein weiß, oh, jetzt ist eine Erkältung im Anmarsch, jetzt sollte ich mich einfach mal 2 Tage ein bisschen schonen und früher ins Bett gehen, dann sehe ich den Nutzen für mich durchaus größer und würde ich ja auch dann sozusagen von der Versicherung belohnt werden.
Datenschützer warnen immer wieder vor Fitness-Apps. Wo die Daten landen, untersuchte der Antiviren-Software-Hersteller Symantec. Er fand heraus, dass zum Beispiel eine App 14 verschiedene Empfänger beliefert. Die genauen Adressaten konnten dabei nicht festgestellt werden. Was passiert mit diesen Daten? Fest steht, dass sie gesammelt, mit anderen Daten kombiniert und zu Algorithmen verknüpft werden. So entsteht eine berechenbare, kalkulierbare Person. Theologin Johanna Haberer spricht von einem Datenzwilling. Wie der aussieht, weiß die betreffende Person nicht. Darin sieht die Theologin gleich 2 ethische Probleme.
Das geht gegen die Menschenwürde sozusagen, dass ich diesen Datenzwilling nicht kenne, dass der mir vorenthalten wird. Und das andere ist der Blick, der dann auf einen Menschen passiert. Wenn wir aus der Theologie, von der christlichen Anthropologie her reden, dann reden wir von einem Gott, der die Menschen liebend betrachtet. Er ist ein vergebender und liebender Gott.
Das ist das, was wir Christen glauben, dass am Ende die Menschen miteinander versöhnt werden und dass es so etwas wie eine Gerechtigkeit gibt, die zerstörtes Leben, verfehltes Leben, verkürztes Leben ausgleicht. Ich finde, das ist eine der größten Hoffnungsvisionen, die die Weltkultur jemals ausgeprägt hat, ist diese Vorstellung von einem letzten Gericht. Natürlich hat diese Datensammlung auch was von einem Gericht an sich. Aber das Gericht ist der Ökonom sozusagen über einen Menschen fällt.
Diese ökonomische Sichtweise des Menschen verändert jede Form von Solidarität. Sie normiert den Menschen und nimmt ihm seine Individualität. Sie betrachtet den Menschen von seiner Haltbarkeit her, sagt Johanna Haberer.
Das heißt, dass es ein zutiefster Eingriff in die menschliche Freiheit ist, ein totalitärer Zugriff, was da passiert. Und da ist jetzt nicht die Frage, ob Menschen mit diesen Techniken spielen, sondern dass sie ihre Daten in die Hände von Unternehmen geben, die ihrerseits renditebezogen sind oder sparbezogen, wie die Krankenversicherungen. Das heißt, es kommt in die Entfaltung einer menschlichen Freiheit, kommt eine Dimension hinein, und zwar mit einem totalitären Zugriff auf alles, was so ein Mensch denkt, macht. Ich halte diese Technologie für genauso nachhaltig gefährlich wie die atomare Technologie. Sie wird uns auch genauso beschäftigen die nächsten Jahrhunderte. Und es wird entscheidend sein, wer besitzt sie und in welcher politischen Kontrolle ist sie.
Was passiert mit der Privatsphäre, die bisher als unverzichtbarer Schutz- und Entfaltungsraum des Einzelnen galt? Gibt es in unserer Datengesellschaft überhaupt noch Privatheit? Ethiker Arne Manzeschke.
Digitalisierung perforiert diese Privatsphäre des häuslichen Bereiches immer mehr, weil dicke Datenleitungen rein und rausgehen und auf diesen Leitungen ja sehr, sehr viele, sehr viel personenbezogene Daten über die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Hauses rein und rausgehen. Sprich, dieses abgeschottete Leben in der Privatsphäre wird zunehmend fragwürdig.
Man muss wohl neu darüber nachdenken, was Privatsphäre eigentlich noch meint. Der Bereich, in dem der Mensch so sein konnte, wie er sich selber fühlte, ohne zu meinen, sich durch außenstehende Forderungen anpassen zu müssen, verschwindet immer mehr. Vorbei scheinen die Zeiten, in der im besten Sinne der unangepasste Mensch in seiner Privatsphäre tun und lassen konnte, was er wollte. Für eine durch und durch vernetzte Welt reichen die bisherigen ethischen Standards nicht mehr aus. Die Digitalisierung und die neuen Technologien durchdringen und verändern unser Leben dramatisch. Menschliche Errungenschaften wie Privatheit, Freiheit und Selbstbestimmung werden zugunsten der technologischen Entwicklung preisgegeben. Was passiert hier und was verändert sich gerade?
Ich glaube, eine der großen Herausforderungen jetzt auch für den Bereich Ethik und Anthropologie besteht ja darin, dass wir verstehen müssen, dass sich über diese technologischen Entwicklungen ja eine ganze Menge Vorstellungen und Konzepte, mit denen wir über viele Jahre, Jahrhunderte gearbeitet haben, verschieben. Zum Beispiel der Begriff der Selbstbestimmung. Manchmal wird dann auch von Autonomie gesprochen. Das sind Begriffe, mit denen wir lange den Menschen als ein besonderes Wesen ausgezeichnet haben, der eben zur Selbstbestimmung fähig ist, der im moralischen Sinne vielleicht sogar autonom ist oder wenigstens sein sollte und darin eigentlich sein tatsächliches Menschsein artikuliert, als moralischer Mensch dann auch selbstgesetzgebend zu handeln. Diese Vorstellungen werden schrittweise, möchte ich sagen, durch diese technologischen Entwicklungen revidiert. Insofern, als diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung eigentlich gar nicht mehr gegeben ist.
Bleibt zu fragen, wie wollen wir unter den neuen Bedingungen Mensch sein? Verstehen wir uns noch als Autoren unseres eigenen Handelns? Oder sind wir das gar nicht mehr? Die Konzentration der individuellen Daten in den Händen einiger weniger Konzerne gibt diesen eine enorme Macht über Menschen. Die Theologin Johanna Haberer vergleicht diese Situation mit der Kirche vor 500 Jahren. Sie beherrschte vor der Reformation den Menschen bis ins Innerste, seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft.
Es gab ein
hochkomplexes Heilsökonomiesystem, was man mit welcher Tätigkeit erreicht. Also wenn ich meine Großmutter aus dem Fegefeuer kaufen möchte, dann kostet es so und so viel. Es gab ein Selbstvermessungssystem religiöser Art bis in die Details des Lebens hinein. Und dieses Selbstvermessungssystem hat der Luther zerschlagen. Er hat gesagt, du kannst dir das Leben, die Liebe Gottes nicht verdienen, sondern Gott ist die pure Gnade und aus dieser lebst du und hör auf, dich selbst zu vermessen in deinem Verhältnis zu Gott und in deinem Verhältnis zur Institution Kirche.
Rettende Worte der damaligen Zeit, die heute offensichtlich längst verhallt sind. Denn wie bewusst sind wir uns eigentlich über die Konsequenzen, wenn wir unsere individuellen Daten freiwillig preisgeben? Daten, die uns berechenbar und kalkulierbar machen. Der gläserne Mensch ist keine Fiktion mehr. Technik geht wohl zukünftig unter die Haut. Dass ein Chip implantiert wird, ist schon Realität. Wir sind auf dem besten Weg, durch die ausgewerteten Daten von einigen wenigen manipuliert und gesteuert zu werden. Die Gedanken sind zollfrei, formulierte einst Martin Luther in seiner Schrift an die Obrigkeit. Der Zoll der heutigen Zeit ist die Preisgabe von Daten. Wir sind aufgerufen zu handeln, damit dem Menschen die Würde und die Einzigartigkeit seiner Existenz bleibt.
Der vermessene Mensch. Wenn der Chip alles über uns verrät. Sie hörten einen Beitrag von Rita Homfeld.